Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich begrüße jetzt meinen Podcastpartner, der sich genau wie ich vorhin, weil wir nehmen hier unmittelbar nach dem Testspiel mehr oder weniger gegen Heidenheim auf, dreimal kneifen musste, denn, das muss ich kurz sagen, der HSV gewinnt auf einmal wieder Testspiele im Sommer und sieht dabei auf dem Platz auch noch sportlich verdammt gut aus. Und damit, moin Bernd.
Moin Tim, was ist da los, fragt man sich.
Ja.
Wir erinnern uns alle noch an den vergangenen Sommer. Testspiele waren eine Katastrophe, wir haben es hier auch ausreichend besprochen. Und ja, der zweite Test, mit dem man eigentlich zufrieden sein kann, ich muss sagen, ich habe es wieder gerne angesehen, war so ein bisschen wildes Setting, was so das Drumherum anging. Auch die Kameraführung war ein bisschen abenteuerlich. Aber ja, da hast du heute 3:1 gewonnen gegen Heidenheim. Man wäre sich sonst im Ligabetrieb ja nicht nochmal begegnet nach dem Abstieg der Heidenheimer in der vergangenen Saison. Und auch das war wieder eine Mannschaft, die in der Vorbereitung schon etwas weiter ist als der HSV. Deswegen ein Sieg, den man auf jeden Fall gut mitnehmen kann. Wie hast du es gesehen?
Ja, alles unterschreibe ich so, wie du sagst. Auch das mit dem, dass der Rahmen ein bisschen wild war. Ich meine, es gab auch, am Anfang fanden wir es beide auch noch ein bisschen lustig. Es gab dann so ein paar Zuschauerreinrufe irgendwann, wo man auch sagen muss, war nicht ganz so cool. Brauchen wir jetzt aber auch nicht weiter ins Detail gehen, weil wir da auch keine Bühne für bieten wollen. Du hast es gesagt, unterm Strich ist es ein ordentlicher Test. Man gewinnt 3:1. Vielleicht eine ganz Mini-Phase, nachdem man das 1-2 kriegt, also den Anschlusstreffer kriegt, wo es vielleicht ein bisschen in Gefahr ist, aber auch dann fällt das 3-1 ja relativ schnell. Deswegen finde ich, kann man unterm Strich schon sagen, das ist hier ein ungefährdeter 3:1-Erfolg gegen eine Mannschaft, wo man vielleicht sagen muss, die vielleicht nicht 100% auf dem Niveau von Rapid Wien ist, vielleicht ein bisschen darunter anzusiedeln ist, ehrlicherweise, aber auch nicht viel. Das muss man auch sagen, finde ich. Guter Abschluss für das Österreich-Trainingslager, was ja insgesamt ein sehr erfolgreiches gewesen zu sein scheint für den HSV. Und auch für alle drei Torschützen, muss man sagen, freut es mich. Es freut mich für Albert Grönbeck, dass der sich gerade echt in so eine richtig starke Form reinspielt. Das hattest du mir auch geschrieben während des Spiels. Es freut mich für Ryan Philipp, dass der doch vor der Saison ein Erfolgserlebnis hat. Wird seinem Selbstbewusstsein, denke ich mal, nicht schaden. Und ein Name, über den wir gleich noch ausführlich sprechen müssen, Patson Daka. Also so ein Debüt kann man mal haben für den HSV, auch wenn es nur ein Testspiel war. Aber Elfmeter rausgeholt, Tor vorbereitet, Tor geschossen. Das ist schon... Komm, dann machen wir das doch gleich. Dann gehen wir doch direkt rüber zu Patson Daka. Über das Testspiel haben wir, glaube ich, alles gesagt. Patson Daka. Ablösefrei, ihr wisst es wahrscheinlich mittlerweile alle, weil ist schon ein paar Tage her. Zum HSV gewechselt, war zuletzt bei Leicester City. Erst in der Premier League, dann in der englischen Championship, also in der zweiten Liga. Dort ist Leicester abgestiegen, sehr überraschend. Das war eine große Sensation im negativen Sinne in England letztes Jahr. Was aber dazu geführt hat, dass Patson Daka keinen Vertrag mehr hatte, ablösefrei war. Und damit holt der HSV dann jetzt ablösefrei diesen 27 Jahre alten Stürmer, der aus Sambia kommt. Er kriegt einen Vertrag erstmal für ein Jahr, mit aber einer Option für ein weiteres Jahr, falls der HSV mit seiner Entwicklung zufrieden ist. In seiner Zeit bei Leicester in England kommt er insgesamt auf 22 Tore, weil wir haben ja auch irgendwann schon mal den Folgentitel gehabt, Stürmer werden an Toren gemessen, deswegen habe ich jetzt in dem Fall mal die Tore mitgebracht. In seiner Zeit bei Salzburg hingegen kommt er auf sensationelle 54 Tore in 3 Saisons. Also das ist natürlich schon eine sehr starke Zahl. Und da drängt sich jetzt die Frage auf, Ben, natürlich wurde der Transfer sehr gehypt, auch im Internet, auch von mir persönlich, mache ich mich auch nicht frei von in den letzten Tagen, aber... Ist Daka vielleicht wirklich die Antwort im Sturm für die Probleme des HSV an der Stelle?
Ich würde sagen, jein. Also er bedient natürlich ein Profil, das dem HSV durch den Weggang von Ransford Königsdörfer auch so ein bisschen abhanden gekommen ist. Er ist vielleicht nicht der Stoßstürmer. Die klassische Nummer 9 ist er vermutlich nicht. Er hat andere Stärken. Aber ja, man hat es heute auch im Testspiel schon gesehen, gerade dieses Anlaufen, dieses Aggressive, den Gegner auch in der letzten Kette unter Druck setzen, das macht er sehr gut. Er scheint auch so eine gewisse Energie mitzubringen, die man sicherlich da vorne im Sturmzentrum auch beim HSV in der letzten Saison immer so ein bisschen vermisst hat, ne? Dass da auch mal ein bisschen Aggressivität aus der letzten Kette kommt. Und ansonsten, ich denke, dass er schon eine Rolle spielen wird in der neuen Saison, aber ich glaube, da fehlt irgendwie noch so ein, es fehlt sozusagen noch ein anderer Spielertyp. Und deswegen würde ich sagen, er ist nicht die alleinige Antwort auf die Sturmlücke, die sich beim HSV jetzt aufgetan hat. Aber es ist gut, dass er jetzt da ist und dass auf der Position schon mal etwas gemacht worden ist. Du hast es gerade schon angedeutet, er ist von Salzburg zu Leicester in die Premier League gewechselt für eine Unsumme von 30 Millionen Euro. Und ja, die Karriere ist danach nicht mehr so steil nach oben gegangen. Er ist inzwischen laut Transfermarkt 3 Millionen Euro wert. Aber mit Spielern, die früher mal sehr viel wert waren, die für teure Summen nach England gegangen sind, mit denen hat der HSV ja in der Vergangenheit auch schon gute Erfahrungen gemacht. Und
Oh
wenn er
ja.
seine Karriere beim HSV auch wieder ankurbelt, hätten wir da, glaube ich, alle nichts dagegen.
Ja, nee, absolut nicht. Ich glaube, meine Meinung geht in eine ähnliche Richtung wie du, weil ich habe hier stehen, kann sein. Es muss nicht, es ist nicht garantiert, niemand garantiert uns das, aber es kann sein. Ich finde, er ist ein spannender Spieler, weil er irgendwo ja eine Mischung genau auf der Mitte zwischen einem Stürmertyp Robert Glatzel und einem Stürmertyp Rentschfort Königsdörfer ist. Also er ist weder das eine komplett noch das andere. Er hat schon einen relativ bulkigen Körper, er hat auch eine vernünftige Körpergröße und kann auch hoch angespielt werden und Kopfballtore machen. Gleichzeitig ist er aber auch sehr schnell und sehr gut mit dem Ball am Fuß und das hat man, finde ich, heute auch im Heidenheim-Test gesehen, auch wenn nicht jeder davon geklappt hat, aber der setzt schon gerne Tiefenläufe an. Und auch im Pressing ist der gut. Also ich sehe schon, was Merlin Polzin an dem gesehen hat. Ich gebe dir recht, es fehlt vielleicht noch wirklich dieser klassische Stoßstürmer-Typ, weil man sich ja auf Yusuf Paulsen einfach nicht verlassen kann. Ich glaube, wenn uns eins die beiden Testspiele jetzt gezeigt haben, dass Yusuf Paulsen 30 Minuten spielen kann, ja, aber ich glaube, da hört es dann auch wirklich auf. Und ich glaube, darauf müssen wir uns einstellen bei Paulsen, dass der nächstes Jahr halt ein Joker-Stürmer sein wird und auch nicht jedes Spiel spielen wird. Und dann brauchst du vielleicht wen, gerade wenn du Gegner hast, die vielleicht nicht so hoch anlaufen kannst, auskontern kannst, brauchst du vielleicht eher diesen bulkigen Kopfball-Strafraum-Stürmer-Typ, der eher so ein Robert Glatzel ist. Das ist Patson Daka nicht. Ich würde schon sagen, dass er, ich habe vorhin gesagt, auf der Mitte, vielleicht geht er sogar eher in Richtung Ransford-Königsdörfer-Stürmer-Typ, muss man sagen. Aber dafür ist es gut und da seh ich seine Qualitäten und die hat er heute auch schon unter Beweis gestellt und einfach auch, weil er so ein guter Mensch ist. So, das hat man ja auch gesehen in den Videos, die der HSV gepostet hat. Wenn ihr sie nicht gesehen habt, guckt sie euch mal an. Das ist so ein freundlicher, höflicher Mensch. Du hast mir doch geschrieben, wie der Klaus Costa veräppelt am Telefon, weil er ja erst nach Hamburg fliegt und seinen Medcheck in Hamburg macht und Klaus Costa ist ja aber schon in Österreich und dann, ja, guckt es euch einfach an. Und so ein freudiger Mensch, der allein auch der Mannschaft schon mal gut tun wird, von seiner Art und Weise, wie er einfach ist, so jemanden in der Kabine zu haben, das kennen alle da draußen, die selber Fußball gespielt haben oder auch generell, wenn man arbeitet irgendwo in einem Team, da jemanden zu haben, der einfach jeden Tag mit guter Laune kommt, das hebt die eigene Laune schon mal mindestens um 10% und das wird der Mannschaft auch helfen. Deswegen finde ich, dass der Transfer, wie er gelaufen ist, die Konditionen sind sowieso Weltklasse, muss ich sagen, den ablösefrei zu bekommen und auch die Vertragsdauer ist vernünftig gestrickt vom HSV. Ich hoffe einfach, dass er einschlägt. Das ist, glaube ich, das, wie ich es unterschreiben kann. Nicht ich glaube es, sondern ich hoffe es.
Vielleicht nochmal eine Frage außerhalb des Protokolls. Hattest du den auf dem Zettel? Also war der dir vorher bekannt, der Name? Mir
Also,
auch nicht.
ich kannte ihn. Ich wusste, dass er bei Leicester spielt. Aber dass das eine Möglichkeit ist, also klar, natürlich, jetzt, wo man drüber nachdenkt, der ist abgestiegen in die dritte Liga. Natürlich ist das dadurch eine Möglichkeit geworden. Aber solange der noch Premier League oder Championship gespielt hat, weil Championship muss man ja auch sagen, ich glaube, es gibt viele Bundesligamannschaften, die würden in der Championship Probleme bekommen. Und da zähle ich den HSV auch dazu, weil das einfach wohl die beste zweite Liga der Welt ist. Deswegen habe ich ihn da gar nicht als potenziellen HSV-Spieler wahrgenommen. Also ich wusste, wer das ist, auch durch die Salzburg-Zeit, weil da hat er ja auch die Champions League kaputt geschossen. Aber hättest du mir jetzt, wärst du damals zu mir hingekommen, als der für 30 Millionen zu Leicester gewechselt hast, gesagt, der spielt übrigens bald mal für deinen HSV, hätte ich ausgelacht. Sag ich dir ehrlich, wie es ist.
Ja, ehemaliger Mitspieler von Erling Haaland, glaube ich, in Salzburg auch.
Ja, genau.
Und das mit der Championship sehe ich genauso. Ich meine, Philipp Bilbia, Ex-HSV-Spieler, ist ja unter der Woche erst von einem Bundesligisten, SC Paderborn, in die Championship gewechselt. Da scheint also auch so eine gewisse Qualität zu liegen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, hat das HSV-Scouting dann den schon länger beobachtet und hat gesehen, ah, eventuell steigen die ab und da ist dieser Spieler, der hat mal 30 Millionen gekostet und das wäre vielleicht einer für uns. Also wenn, muss man sagen, wirklich richtig gut gemacht. Und ja, das, was du über seinen Charakter gesehen hast, zumindest das, was man in den Videos sieht, sehe ich genauso. Also scheint auch für die Kabine ein richtig guter Typ zu sein.
Richtig gut gemacht, ist, glaube ich, eine gute Überleitung, weil das Lob haben wir vor allem auch aus französischen Medien bekommen für den nächsten Transfer, über den wir jetzt sprechen müssen. Und das ist Bilal Nadir, der wechselt ebenfalls ablösefrei zum HSV. Er ist 22 Jahre alt, ist ein in Frankreich geborener und ausgebildeter Marokkaner, ist in Nizza geboren, der kommt aus der Marseille-Jugend, spielt da auch zuletzt in der Ligue 1. Lehnte dort aber ein Angebot zur Vertragsverlängerung ab und landete dann jetzt bei unserem HSV. Er ist ein zentraler Mittelfeldspieler, 6er, 8er. Es wurde auch in den Medien viel kolportiert, dass er wohl geholt wird als Ersatz, falls Sambi mal wieder verletzt ausfällt oder auch einfach um Sambi Druck zu machen im Training. Er kommt letztes Jahr auf 20 Spiele für Olympique Marseille in der Ligue 1 und soll laut französischen Medien, ich habe da ein bisschen reingelesen, natürlich auch mit Übersetzer, ne, das ist dann immer nicht ganz sauber, weil ich kein Französisch spreche, aber er ist ein sehr gehyptes Talent in Frankreich gewesen in den letzten Jahren. Das kann man zumindest sagen. Wir müssen trotzdem sagen, für uns beide und vielleicht für viele da draußen ist er ein unbeschriebenes Blatt, deswegen erwarte ich jetzt bitte keine spielerische Tiefenanalyse. Aber dadurch, dass er für Sambi geholt wurde, hat man ja schon das Gefühl, Bent, dass der HSV hier eine klare Strategie fährt, nämlich die Strategie von, wir holen jetzt schon den Nachfolger für in ein paar Jahren, wenn der Spieler dann vielleicht wechselt, weil er dann doch nochmal ein besseres Angebot kriegt als der HSV. Man hat jetzt mit Nadir einen potenziellen Ersatzkandidat in ein, zwei Jahren für Sambi Lokonga geholt. Man hat mit Kofi Amoako am Anfang der Transferphase einen möglichen Ersatzkandidaten irgendwann mal für Nicolas Rembeck geholt, wenn er sich dahin entwickelt. Und man hat mit, wenn man es so sagen möchte, mit Martin Adelin, ja auch jemanden geholt, der einen Fabio Vieira, wenn er denn kommt, was wir beide natürlich hoffen, fingers crossed, auch irgendwann nachfolgen könnte, weil es jeweils immer das ähnliche Spielerprofil, nur in jünger ist. Und was man viel liest in letzter Zeit, ist die Aussage, der HSV kocht auf dem Transfermarkt. Das wollen wir jetzt mal beantworten, Ben. Kocht der HSV denn auf dem Transfermarkt gerade mit diesen Moves?
Ich finde es schwer zu beantworten. Also das, was du gesagt hast mit so langfristigen Planungen, dass man für einen vermeintlichen Stammspieler schon den möglichen Nachfolger vorverpflichtet, das finde ich sinnvoll. Aber wir müssen erstmal auf die nächste Saison blicken. Und ich glaube, wenn ich mir auch unsere Folgen aus, ich sag mal, der Saisonschlussphase nochmal anhöre, da haben wir oft gesagt, sozusagen die B11 oder die sozusagen hinter der ersten Garde kommen, die sind vielleicht nicht hundertprozentig gut genug. Und ich glaube, dass du auch für jeden Spieler inzwischen, zumindest arbeitet der HSV daran, einen guten Ersatz hast. Einen Mann, bei dem du sagst, okay, wenn der Normalform erreicht, dann kann ich den guten Gewissens in einem Bundesligaspiel aufstellen. Und das, du hast es jetzt perfekt einmal aufgelistet. Im Mittelfeld sind wir schon fast so weit, ne? Dass du für einen Rembeck einen Amoako hast, für einen Sambi hast du Nadir, für einen Zehner, wer auch immer das dann sein wird, hast du Adelin. Und das ist natürlich clever. Und das sind sicherlich alles auch Spieler, die von ihrem Selbstverständnis auch, weil sie früher Talente waren, zumindest glaube ich, dass bei Adelin und Nadir von ihrem Selbstverständnis auch in der ersten Elf spielen wollen. Und wirtschaftlich, ich tue mich immer so ein bisschen schwer, so sehr weit in die Zukunft das rein zu interpretieren, ob das dann irgendwann mal Spieler werden, die du für 20, 30 Millionen loseisen kannst oder auch nicht. Ist natürlich eine Möglichkeit, dass einer von denen nochmal richtig Kohle bringt oder dass einer der erstgenannten Spieler, vermeintlichen Stammspieler, dann nochmal für viel Geld weggeht und dann schon einen gut ausgebildeten Nachfolger hast, der auch an die Mannschaft und an den Verein schon gewöhnt ist. Und deswegen würde ich sagen, von der Idee dahinter kann ich das verstehen. Ob ich jetzt so sagen würde, das sind jetzt Transfers, wenn ihr sagt, okay, hier wird richtig gekocht, muss die Saison, finde ich, erstmal zeigen.
Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Ich finde aber, dass man schon dem HSV hier eine gewisse Cleverness auf dem Transfermarkt einfach lobend unterstellen darf. Ich meine, die drei Spieler, über die wir gerade hier in dem Blog on Detail reden, hast du zu dritt für 4 Millionen bekommen. Und ich glaube, wenn man bei Transfermarkt die Marktwerte zusammenrechnet, wobei Amoako mal ausgeklammert, ich habe Dakar da jetzt reingerechnet, also Dakar, Adelin und Nadir hast du für 4 Millionen geholt. Und die sind zusammen, sind die über 20 Millionen wert. Also hast hier ein Riesenersparnis an Geld einfach und du sagst es, was du damit schaffst, sind zwei Dinge. Erstens, du kannst es dir erlauben, einen Sambi mal 3, 4 Spiele verletzt zu verlieren, weil die wird es wieder geben, diese Phasen mit Sambi Lokonga in der Saison. Daran müssen wir uns einfach gewöhnen. Du kannst es dir erlauben, mal einen Nicolai Rembeck, das fand ich noch das Krasseste, überleg mal beide Spiele, wo Nicolai Rembeck gelb gesperrt war, wie sehr unser defensives Mittelfeld auseinandergefallen ist. Ich finde, das hat sich in beiden Spielen ganz deutlich gezeigt, genauso als Sambi nicht da war, sind wir auch auseinandergefallen. Vieira war ja noch der von den dreien, der am besten durchgespielt hat, deswegen da mal gucken oder wie auch immer Zehner wieder holen. Aber es ist natürlich so, wie du sagst, du nimmst dir einfach Druck auf der einen Seite von den Schultern, weil du sagst, wir haben da wen, der da spielen kann, der eine ähnliche Qualität hat, vielleicht nicht ganz dieselbe, aber es ist nicht so ein krasser Qualitätsabfall wie in der letzten Saison. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, du sorgst einfach für ein hohes Niveau im Training, was auch sehr gut sein wird für die Truppe, dass der Unterschied zwischen Spiel am Wochenende, wer da gegen dich spielt, einfach faktisch, und dem Training nicht wirklich anders ist. Das war vor allem in der zweiten Liga, fand ich, eine große Stärke vom HSV, weil wir damals in der Breite für die zweite Liga immer sehr gut aufgestellt waren und da hast du halt gemerkt, dass das Niveau, was dann am Wochenende kam, teilweise nicht so gut war wie das aus dem Training und das hat dann funktioniert. Und ja, es ist einfach sehr vorausschauendes, cleveres Kaderbuilding des HSV und wie du sagst, der dritte Punkt ist halt einfach genau der. Du kannst nächsten Sommer zum Beispiel, wenn dann wirklich ein 15-Millionen-Angebot für Nicola Remberg reingeflattert kommt auf einmal, und der da hinwechseln möchte, wo auch immer das dann sein wird, vielleicht in England oder irgendwo in einem höheren Segment in Deutschland, kannst du es theoretisch annehmen oder kannst es zumindest hochverhandeln und bist danach nicht so in dieser Panik, oh Gott, wir müssen jetzt einen qualitativen Ersatz für einen Stammspieler finden, weil den hast du dann im Best Case schon, sondern musst einen qualitativen Ersatz für einen Ersatzspieler finden. Und das ist deutlich einfacher. Und ich glaube, wenn der HSV das hinkriegt, dass du hier potenziell wie so ein, ich sag jetzt mal, Hai-Gebiss, wo ja immer wieder ein neuer Zahn nachkommt, so ein Rotationsmodell hast aus, wir holen immer den nächsten Backup und den Stammspieler, den holen wir uns immer vorher rein und den setzen wir da rein. Das wird natürlich nicht perfekt funktionieren, aber wenn du so eine Art Hai-Gebiss-Kader machen kannst, das wäre natürlich absolut Best Case, ehrlicherweise, aus Kaderbausicht. Und für die Fans ist es natürlich auch cool zu wissen, wenn ein Spieler ausfällt, okay, wir haben da wen anders in der Hinterhand, weil was haben wir beide hier gezittert, wo teilweise Leute ausgefallen sind. Ne? Ich glaube, das wird dieses Jahr nicht so schlimm ausfallen.
Ja, und du wirst halt auch für die Gegner weniger ausrechenbar. Ne? Also ja. Paltin ist ja auch in der letzten Saison immer mal wieder für eine Überraschung gut gewesen. Und ja, jetzt hat er sogar personell noch viel mehr Möglichkeiten, auch auf einem hohen Niveau zu rotieren. Also auf jeden Fall sinnvoll. Obwohl ich sagen muss, Nadir hat mich überrascht. Also ich hätte gesagt, ja. Ich hätte gedacht, so auf anderen Positionen würde zuerst was passieren, dass jetzt nochmal ein Mittelfeldspieler kommt. Aber du hast es gesagt, ablösefrei und dann vielleicht auch ein Angebot, bei dem du sagst, okay, vielleicht kommt das nicht nochmal, dass du ihn sozusagen zu diesem Tarif bekommst. Und deswegen, ja, gut, dass er sowas gemacht hat.
Und geht halt meistens auch deutlich schneller, ne? Weil du dich halt nur mit dem Spieler einigen musst und nicht noch mit einem abgebenden Verein. Das kommt halt auch hinzu. Wie gesagt, wir wissen ja nicht, was gerade im Hintergrund für Prozesse laufen. Weil das muss man auch mal lobend über den HSV sagen. Es kommt gerade wenig nach außen. Also immer sehr spät. Patzendacker kam ein paar Tage, bevor er verpflichtet wurde, als schon der Medizincheck angesetzt war. Das Gleiche ist jetzt bei Nadir passiert. Auch die Transfers davor war es immer erst ein paar Tage. Es gab mal so zaghafte Gerüchte, bei Adeline zum Beispiel, ein paar Wochen vorher. Dann hörte man lange nichts und dann auf einmal, ah ja, der kommt jetzt. So, und das spricht, finde ich, gerade schon dafür, dass vieles, ich habe es dir gestern geschrieben, vieles im Volkspark gerade extrem richtig läuft, auf Management-Ebene. Was so die Planung, die Vorbereitung dieser Saison betrifft, nicht nur bei den Transfers, auch noch bei anderen Punkten. Aber das so wenig nach außen dringt, sollten wir, glaube ich, alle als positives Zeichen nehmen, weil ich glaube, die sind im Hintergrund schon arg am Arbeiten, aber wir kriegen es einfach nicht mit und das ist vielleicht sogar gar nicht mal was Schlechtes, ehrlicherweise.
Ja, und gerade diese Transfers, wo es dann vom Gerücht, vom konkreten Gerücht dann zur Verpflichtung auch nur noch ein paar Tage sind, ich finde es immer spannend, das zu beobachten, wenn dann ja. So diese Spielernamen auch aufploppen und das nicht irgendwas ist, was sich über Wochen hinzieht. Hat es mir auch vorher auch schon gegeben, aber es zeigt wieder mal, genauso war es in der letzten Saison ja auch Vieira und Sami Lukonga sind ja mehr oder weniger so aus dem Nichts aufgeploppt und ja, nehmen wir das vielleicht auch mal als gutes Omen für die Jungs, die jetzt dann auch für uns überraschend das HSV-Trikot tragen.
Absolut. Dann letzte News aus der Woche. Es gibt noch ein Testspiel. Für alle, die es nicht zum Volksparkfest schaffen, leider, und sich ärgern, dass sie vielleicht den HSV in der Saisonvorbereitung nicht im Volkspark sehen können, ihr habt noch eine Chance, nämlich eine Woche später, am 8. August, da empfängt der HSV den, man kann, finde ich, schon sagen, französischen Spitzenclub, OSC Lille, im Volkspark, witzigerweise mit einem gewissen Olivier Giroud, gerade Fans des internationalen Fußballs sollten diesen Namen kennen. Anschluss ist um 15 Uhr nachmittags. Damit ist was ganz Interessantes erkennbar, denn seit dem Testspiel letzte Woche in Wien und jetzt dem heute, hat der HSV dann so eigentlich jede Woche immer am Wochenende, wie so in der Saison, jetzt ein Spiel, bis die Saison losgeht. Man hat am 1.8., wo wir beide ja auch vor Ort sein werden, das Testspiel gegen Everton. Man hat am 8.8. das Testspiel gegen Lille und am 15.8. gegen Toulouse. Und genau eine Woche später ist dann ja schon das Pokalspiel. Das heißt, man ist eigentlich nie raus aus diesem Spielrhythmus und das ist vielleicht jetzt auch nochmal so eine kurze Off-Skript-Frage, Bent. Kommt der HSV hier, oder ist die Idee hierhinter vielleicht gerade, dass der HSV schon in diesen Saisonrhythmus kommt, bevor die Saison überhaupt losgegangen ist?
Ja, ich glaube schon, aber das ist gewöhnlich für eine Sommervorbereitung, oder nicht?
Okay.
Also, dass du quasi diesen Rhythmus dann bis zum ersten wirklichen Pflichtspiel auch schon so der Mannschaft quasi eintrainiert hast. Aber ich finde es gut, dass es auch diese Gegner sind. Das ist wie in der letzten Saison, das sind Gegner, bei denen man nicht sagen kann, die schießen wir auf jeden Fall 6-0 weg und dann stehen wir sozusagen zum Pflichtspielstart da und haben eigentlich gar nicht gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe getestet. Das sind gute Gegner, auch sinnvolle Gegner. Gut, Lille und Toulouse, ich kann die Truppen jetzt nicht hundertprozentig einschätzen, aber es sind Erstligamannschaften und ja, finde ich gut, dass das so läuft. Ja,
ich würde sogar sagen, das ist nur mein Gefühl, aber Lille und Everton sind wahrscheinlich sogar Favoriten in den Spielen gegen uns. Und auch das ist auch eine Situation, die du noch häufig haben wirst dieses Jahr in der Bundesliga. Also auch das wird nicht schaden. Und es ist einfach schön, mal 2 Wochen hintereinander, glaube ich, auch im Volkspark zu spielen. Für die Fans ist es schön, für die Spieler ist es schön. Ich glaube, dass auch da, das ist vielleicht auch einer der Punkte, die ich meinte vorhin mit, es läuft vieles gerade richtig im Volkspark. Das ist, denke ich, auch einer, den man sagen kann, auch da ist die Planung sehr sinnig. Weil du halt so gar kein Spiel, du hast halt kein Eggesdorf diesmal, bei allem Respekt, so, oder Oldenburg, was wir letztes Mal hatten, was sich dann halt, wo wir beide ja auch gesagt haben, als wir über Testspiele diskutiert haben, das ist nicht das, was zielführend ist, sondern du musst gegen die Lils, gegen die Rapid Wiens, Heidenheim ist ja auch ein vernünftiger Testspielgegner, ehrlicherweise gewesen, so, gegen diese Mannschaften musst du halt spielen, und das ist, denke ich mal, ganz sinnig. So, und damit, Bent, gebe ich ab an dich, denn wir kommen zum Kadercheck für die Innenverteidigung diesmal.
Genau, wir machen weiter mit unserem Blick auf den Kader. Orientieren uns natürlich an den Spielern, die da sind und gehen da sozusagen nicht auf Gerüchte ein. Und ja, die Innenverteidigung ist dran und ich würde sagen, wir machen das nach bewährtem Muster. Wir nennen den Spieler und dann sagen wir kurz, im Grunde, welche Rolle wir vermuten, dass der Spieler sie in der neuen Saison einnehmen wird. Und da ist der erste Nicolas Capaldo. Tim, ich würde erstmal an dich abgeben.
27 Jahre alter Argentinier ist, das erste, was ich hier stehen habe, ist Aggressive Leader mit Rambo zusammen. Das hatten wir ja auch so bei den Saison Awards benannt. Ich finde, dafür, dass es nicht seine ursprüngliche Rolle war, für die er geholt hat, macht er das überragend gut auf der Innenverteidigerposition, hat das voll angenommen. Gerade aber auch als Chaos-Faktor nach vorne, weil viele Teams auch nicht damit klarkommen, wenn dann ein Innenverteidiger auf einmal im Vollsprint nach vorne rennt, aber dann auch im Vollsprint wieder zurückrennt. Da ist er für den HSV unfassbar wertvoll. Nach hinten ist er ein super Zweikämpfer, aber er wird halt manchmal auch überspielt. Das heißt, was Capaldo halt braucht, sind 2 gute Innenverteidiger neben sich. Das hatte er letztes Jahr, gerade zum Ende der Saison mit Vuškovic und Toru Nariga. Da hat das wunderbar funktioniert, aber ich bleibe dabei, das ist ja einer der besten Spieler generell im Kader des HSV. Der ist super wichtig auf dem Platz. Er war ganz oft Capitano in dieser Saison und auch irgendwann verdient. Am Anfang waren wir beide so, wieso kriegt der Mann jetzt die Binde? Mittlerweile sag ich für mich zumindest und du nix, also gehe ich mal davon aus, dass es dir ähnlich geht. Deshalb kriegt er die. Und für mich ist der unumstritten gesetzt in der Startelf.
Ja, ist bei mir ähnlich. Also für mich auch der gesetzte Spieler auf der auf der rechten Innenverteidigerposition ist es dann ja sozusagen vom Torwart ausgeblickt. Ihn auf dieser Position einzusetzen, ist für mich irgendwie eine der Geniestreiche von Merlin Polzin in der vergangenen Saison gewesen. Ja. Wir hätten ihn alle auf der Position nicht erwartet. Und ihn einzusetzen, das war ein Mut, der sich mehr als ausgezahlt hat. Er ist mit seinem Einsatz und seiner Vielseitigkeit auch im Umschaltspiel ein Spielertyp und auch ein Charakter, wie du gesagt hast, auf den der HSV nicht verzichten kann. Deswegen, der gehört in die Startelf und nichts anderes.
Ja, absolut.
John Toru Nariga ist der Nächste. Ich würde mal weitermachen. Ich denke, dass er im Moment auch ein Startelf-Kandidat ist. Der gesetzte Mann auf der linken Innenverteidigerposition, das ist dann, er hat sich in der vergangenen Saison sehr gesteigert. Das haben wir ja auch besprochen. Das ist zu einem festen Bestandteil der Hintermannschaft geworden. Wenn man jetzt dieses Dreiergespann Capaldo, Vuskovic und Toru Nariga sich anschaut, muss ich sagen, er ist schon der da vielleicht, wie soll ich sagen, also der am wenigsten gefestigte Startelf-Spieler. Also er ist ja dann auch hin und wieder mal für Elfhardy ausgetauscht worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder für Omari. Aber trotzdem, auch heute im Testspiel hat er mir gut gefallen und ich muss sagen, dass ich mir wünschen würde, dass er auch noch besser wird beim HSV. Er ist schon ein guter Bundesligaspieler, ein gestandener Bundesligaspieler und für mich ist er deswegen auch in seiner Rolle ein gesetzter Stammspieler, Stand jetzt.
Ja, gehe ich mit. Ich gehe bei viel mit, was du gesagt hast. Ist ja eigentlich damals geholt worden, letzten Sommer, als Abwehrchef, sollte das zumindest sein. Das ist ja einfach nicht, das muss man sich eingestehen. Gerade auch im Spiel nach vorne wird es dann oft sehr wild und dann kommt er nicht gut nach hinten, aber wenn er sich halt rein auf dieses Verteidigen konzentrieren kann, was man dann irgendwann mit ihm gemacht hat und dieses Progressive nach vorne eher zu einem Capaldo geschoben hat als zu einem Torunariga, da hat es richtig gut funktioniert. Reiner Verteidiger ist er super stark. Ich finde, gerade was so Abläufen, Abgrätschen oder auch Bälle rausköpfen betrifft, da hat er echt Qualitäten und ist auch immer stärker geworden in der Saison. Das haben wir hier ja auch benannt und auch für mich ist er Stand heute, je nachdem wie der Kader dann aussieht, ist er gesetzt. Also es ist für mich auf der linken Innenverteidigerposition in der Dreierkette der gesetzte Mann.
Machen wir weiter mit Wahmet Omari. Ich habe mich hier so ein bisschen auch an den Spielern orientiert, die die meisten Einsatzzeiten hatten. Mhm. Ja, ich fange mal an. Also ich finde es schwierig, da jetzt so totale Aussagen über seine mögliche Leistung in der neuen Saison und auch über seine Rolle zu treffen. Also ich glaube schon, dass der HSV damals einen guten Deal gemacht hat, ihn erstmal zu leihen. Und ich glaube, dass das vielleicht ein bisschen vorstellbar war, ihn dann auch für 2 Millionen waren das, glaube ich, in seiner Verletzungszeit zu kaufen, weil machen wir uns nichts vor, nach seinem Comeback war das zum großen Teil dann auch nichts mehr und er, weiß nicht, hat den HSV in vielen Spielen da hinten vielleicht nicht die Stabilität gegeben, die man sich gewünscht hätte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe ihn nicht als Startelfspieler. Ich denke eher, dass er einer ist, der reinkommen kann, wenn vielleicht ja, so gewisse Gegnertypen auftreten. Wir haben das in Wolfsburg letzte Saison gesehen, da war er gut im Rückspiel, da hat er der Mannschaft dann auch einen Input gegeben. Ansonsten, ja, ich glaube, dass er auf jeden Fall nicht der ist, der jetzt sozusagen noch als Drittes in dieses Gespann reinrutschen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee.
Und ja, heute auch im Testspiel sind immer mal wieder so ein paar Unsicherheiten dabei, wo du denkst, na, das ist schon ein bisschen wild, auch so Bälle unbedrängt in den Fuß des Gegners. Er bügelt es zum Teil dann auch selbst wieder aus, ne? Das ist ja schon auch so und hin und wieder hat er auch mal eine gute Rettungsaktion dabei. Aber für mich ist es insgesamt jetzt noch nicht die Qualität, die ich mir von einem Stamm-Innenverteidiger gerade auf dieser wichtigen Position wünschen würde. Und deswegen würde ich sagen, Rolle Einwechselspieler, würde ich sagen, der vielleicht auch in gewissen Systemen besser funktioniert, gegen gewisse Gegner besser funktioniert, aber für mich auf jeden Fall kein Kandidat für die erste Garde.
Ja, Omari, ey. Du weißt, ich habe ein Herz für den irgendwie, ne? Gerade durch den Beginn der Saison, da habe ich echt was in dem gesehen. Dann kam diese schwere Verletzung und aktuell, es ist halt so ein bisschen, bei der WM haben wir viel aus deutscher Sicht über Musiala gesprochen, der eine schwere Verletzung hatte und noch nicht wieder ganz da ist, wo er sein kann. Ich finde, das Gleiche gilt für Wahmet Omari, aber auf einem anderen Qualitätsniveau natürlich, aber dass der halt nicht an das anknüpfen kann, was er am Anfang der Saison gezeigt hat seit seiner Verletzung. Er hat halt manchmal gute Momente, gerade finde ich auch, dass er manchmal, Wolfsburg hast du angesprochen, aber ich finde auch, fand zum Beispiel auch das Hoffenheim-Spiel, da hat er ein paar sehr schöne eröffnende Pässe nach vorne gespielt. Das kann er einfach.
Das stimmt.
Aber er ist halt oft auch dann sehr hektisch und dann wird es zu wild. Und das hast du auch angesprochen. Für mich ist das dadurch einfach kein Stammspieler gerade auf Bundesliga-Niveau. Aber für die Rotation sehe ich ihn gut genug im Kader. Da würde ich ihn auch behalten wollen. Da finde ich, ist er gut gesetzt als so, sage ich mal, vierter IV. Was aber auch daran liegt, da kommen wir ja gleich noch zu den anderen Leuten, dass es danach schon ein bisschen düsterer wird im HSV-Kader, zumindest aus meiner Sicht, was so die Innenverteidiger 4, 5, 6, 7 angeht, von der Qualität. Aber als Rotationsspieler, und du hast es gesagt, je nach Gegner oder wenn wirklich mal Not am Mann ist, auf jeden Fall eine Option. Aber ich würde jetzt nicht wollen, dass der HSV mit Omari als Startelfspieler plant in der Innenverteidigung.
Nein, und das heißt ja auch nicht, dass er sich nicht auch, wenn er jetzt weitere Chancen bekommen sollte in der neuen Saison, nicht auch noch bewährt und dann auch wieder ein anderes Standing innerhalb dieser Innenverteidigergruppe bekommt. Aber wir müssen ihn da so ein bisschen auf dem bewerten, was wir jetzt auch gesehen haben. Und wir haben halt durch die Verletzung wenig gesehen. Und der letzte Eindruck war einfach so, dass du halt nicht sagst, okay, das ist jetzt auf jeden Fall ein Startelfspieler für die Bundesliga. Am Ende des Tages entscheidet der Trainer und vielleicht sieht er auch in dieser Vorbereitung Dinge, die wir nicht sehen. Ich würde mich ehrlich gesagt auch nicht wundern, wenn er plötzlich wieder in der Startelf auftaucht. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, aber ja, ich glaube, wir sind uns in der Einschätzung aber doch mehr oder weniger einig, ne?
Ja, absolut.
Okay. Ich glaube, auch bei dem nächsten Spieler sind wir wahrscheinlich relativ nah zusammen. Das ist Daniel El Fadli. In der zweiten Liga Wirklich eine gesetzte Größe beim HSV in der Innenverteidigung, eigentlich ein gelernter Sechser, zumindest ist er als defensiver Mittelfeldspieler damals geholt worden, hat dann aber auf der in der Innenverteidigung richtig guten Job gemacht und in der Bundesliga dann ja diesen doch steilen Aufstieg, den er in seiner Karriere bisher beschrieben hat, noch nicht hundertprozentig fortsetzen können. Er ist zu Einsatzminuten gekommen, er hatte so ein paar Szenen, bei denen man auch sagen muss, okay, das war nichts. Ja, ansonsten muss ich sagen, ich sehe nicht so kritisch, wie andere das vielleicht tun. Ich bin immer noch großer El Fadli-Fan und glaube auch, dass er mit seiner Einstellung und auch diese sozusagen aggressiven Leaderrolle auch der Mannschaft was geben kann. Gerade auch wenn vielleicht ein Capaldo mal ausfallen sollte, würde ich sagen, ist er so der Spielertyp, der ihn vielleicht auch am ehesten ersetzen kann da hinten drin. Und deswegen, für mich ist er vielleicht sogar noch vor Omari eine gesetzte Alternative in der Innenverteidigung. Vielleicht, ja, für mich so die Nummer 4. Wir umschiffen ja die ganze Zeit, das ist sozusagen eine Nummer, so die Nummer X bei uns. Aber
ja, da kommen wir noch.
Ja, das würde ich so sehen. Also für mich ist so El Fadli vielleicht auf 4 gesetzt. Auf jeden Fall ein Spieler, den ich, wenn er in der Bundesliga noch ein bisschen weiter an sich wächst, auch guten Gewissens in diesem Mannschaftsteil sehen würde. Aber ich glaube, du siehst es dann vielleicht doch ein bisschen anders.
Ja, die Zuhörer haben natürlich meine Reaktion hier nicht gesehen, ja. Aber ich habe weggeguckt, als du meintest, das wollte ich ihn kritischer sehen. Ich glaube, da zähle ich leider dazu und ich sage leider, weil ich habe hier, die Zuhörer sehen es nicht, aber ich habe hier eine Kleiderstange bei mir im Hintergrund stehen, da hängt ein Daniel El Fadli-Trikot aus der Aufstiegssaison drauf. So, also es ist wirklich ein Spieler, wo ich sage, von dem halte ich extrem viel. So, und trotzdem muss ich sagen, er spielt halt mit Herz und gibt alles. Das ist, glaube ich, das, was du meintest mit den Qualitäten. Aber ich hatte letztes Jahr schon ganz oft das Gefühl, dass Bundesliga zu viel für ihn ist einfach. Dass es alles zu schnell und zu krass und zu technisch gut für ihn passiert. Man denke gerade an den Elfmeter, den er verschuldet in Wolfsburg, wo wir ja auch vor Ort waren. Das war halt echt nichts, ne? Dieser Elfmeter, das war halt echt wirklich gar nichts in meinen Augen. So, und oder das Spiel generell. Und ich hoffe, also wenn der Sprung kommt in Jahr 2, dann bin ich bei dir, dann ist das auch Innenverteidiger Nummer 4 für mich vor Wahr mit Omari. Wenn der nicht kommt, ist der für mich hinter Omari, ehrlicherweise, meine persönliche Meinung. Und dann sehe ich ihn nicht mehr als einen Ergänzungsspieler von der Bank in diesem Kader, wenn wirklich Not am Mann ist. Aber ja, wenn dieser Sprung kommt, ich traue ihm zu, dass der Sprung kommen kann, weil wenn einer gezeigt hat in den letzten 5, 6, 7 Jahren, dass er regelmäßig Sprünge machen kann, die man ihm eigentlich nicht zugetraut hat, dann ist es Daniel El Fadli in seiner gesamten Karriere. Aber der muss auch erstmal kommen.
Aber er ist auch in der zweiten Liga bei Magdeburg nicht sofort einer der besten Spieler der Liga gewesen. Und ich würde sagen, beim HSV war es in der vergangenen Saison auf der Position schon einer der besten Innenverteidiger der zweiten Liga, also in der Saison 2024-25. Deswegen, gut, dass du es ansprichst. Also ich glaube, ich würde ihm diesem Sprung jetzt vielleicht vor der Saison einfach mal zutrauen wollen. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, unabhängig davon ist er ja für die so für das Mannschaftsgefüge und für das Mannschaftsklima, glaube ich, auch ein wichtiger Spieler, ne? Wenn man das so sieht, ja. Er nimmt dann noch neue an die Hand und ist, glaube ich, auch in dieser Führungsgruppe, die es ja, glaube ich, gibt. Ich weiß nicht, wie die jetzt genau
Leadership heißt. Group.
Leadership Group, genau, da ist er offensichtlich auch drin und ja, deswegen ihn jetzt irgendwie so ganz aussortieren wäre vielleicht auch deswegen dann nicht so sinnvoll.
Ja, vorher ist er auch 29, ist 3 Jahre beim HSV. Also ich würde Ihnen auch sagen, dass es einer der erfahreneren Profis mittlerweile im Kader ist. Und wenn wir das bei Paulsen halt loben, dann kann man es bei El Fadli, finde ich, hast du recht, dann kann man es da auch lobend erwähnen. Ich sehe halt aktuell nicht den Wert für die Startelf. Aber gut, das ist auch okay, das muss ja auch nicht.
Nee, Startelf sehe ich auch nicht.
Gut. Was ist denn? Ich glaube, jetzt kommt Mr. X, oder?
Nee, den habe ich ganz zum Schluss.
Der ist ganz zum Schluss. Okay, dann habe ich jetzt einen Spannungsbogen aufgemacht für die Zuhörer. Okay. Dann machen wir weiter.
Ich habe jetzt Shafik Nanja als nächstes. Der in der vergangenen Saison gegen Freiburg, waren wir auch bei dem Stadion, sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat, zusammen mit Luis Lemke. Und der, wie ich finde, jetzt auch in den beiden Testspielen, die wir gesehen haben, auch eine ordentliche Figur gemacht hat. Und ja, wie sehe ich ihn? Ich glaube, er ist so der typische Spieler, der jetzt immer mal wieder auch Bundesliga-Minuten sammeln wird, vielleicht auch gerade in Spielen, die schon mal entschieden sind, indem man auch sagt, okay, da ist nicht mehr so viel Druck auf den Schultern eines jungen Spielers, der sich sicherlich auch beim HSV noch weiterentwickeln soll. Parallel könnte ich mir vorstellen, dass auch er einer ist, der dann an manchen Wochenenden weiter in der zweiten Mannschaft spielen wird, da dann sicherlich auch Stammspieler sein wird, auf seine Stammminuten und mehr Einsatzminuten kommen wird. Aber ich würde mir jetzt nach dem, was ich gesehen habe, wünschen, dass er auch in der ersten Mannschaft hin und wieder mal Minuten sammeln kann, weil das, glaube ich, auch für das Selbstvertrauen gut ist. Und dass sich das am Ende auszahlt, dass der HSV ja ihn mit einem Profivertrag ausgestattet hat. Das wäre so das, was ich jetzt zu ihm zu sagen habe, weil so viel hat man ja auch nicht von ihm gesehen und auch die Spiele in der zweiten Mannschaft sind mir jetzt bei ihm nicht mehr so präsent. Wie siehst du es?
Ja, ist ein sehr talentierter Spieler nach allem, was man liest, hört und sieht. Aber halt sehr jung, sehr unerfahren, sehr, sehr rohes Talent einfach, ne? Der soll jetzt ja viel im Training dann lernen und du hast es gesagt, der wird auch meiner zweiten spielen, der wird meiner ersten Mannschaft beim Bundesligaspieltag dabei sein, dann vielleicht auch mal Minuten kommen. Ich glaube, ich habe es bei Otto Stange vor zwei, drei Folgen gesagt, ich finde, Nanja ist auch so ein schönes Beispiel für einen Spieler, für den diese U21-Liga gut sein könnte. Da darf er ja mit 19 durchaus spielen. Das heißt, da wird er dann vielleicht auch nochmal auf sechs Spiele sollen es ja, also glaube ich, sein, pro Saison sechs oder acht Spiele, weiß ich jetzt nicht ganz genau, kommen auf sehr hohem Niveau, weil er da gegen die Top-Talente aus anderen deutschen Erstligisten spielt. Weil es schon nochmal was ein Unterschied ist, ob du, ja, nichts böse gegen die Regionalliga Nord, ne? Aber wenn du da gegen Todesfelde, VfB Lübeck, Altona spielst oder ob du gegen die Top-Talente von Bayer Leverkusen, Bayern, München und Co. spielst, da ist der Qualitätsunterschied, würde ich sagen, doch trotzdem da, ehrlicherweise, im reinen Talent. Das wird ihm helfen. Ich glaube aber auch, dass er im Training viel lernen kann. Wenn man oft das Gefühl hat, das reicht alles nicht, dann finde ich, kann man im Winter vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, ihn vielleicht zu verleihen für ein halbes Jahr. Ich finde, dafür ist er auch ein Kandidat. Aber insgesamt ist er als so ein junger, frischer, wilder, vielleicht auch so ein bisschen Wind, der nicht so in diese Strukturen sich einfügen will, sondern vielleicht auch ein bisschen klettern möchte, ist das, glaube ich, eine sehr gute Ergänzung zu der Gruppe, die wir bis jetzt aufgezählt haben. Und Merlin Polzin scheint ja auch viele Stücke auf ihn zu halten.
Ja, und gerade diese Option, ihn zu verleihen, das sehe ich genauso. Und dann irgendwie nochmal für eine halbe Saison, wenn man jetzt sieht, okay, das passt nämlich im ersten gar nicht, da kommt er nicht zu Minuten, würde ich auch sagen. Und ja, was ist diese Einsatzminuten in der Regionalliga Nord dann für die Entwicklung bedeuten, ist, glaube ich, auch immer gegnerabhängig. Also ja, da gibt es sicherlich Gegner, bei denen das dann auch schwierig ist. Gut, dann machen wir das zu und kommen noch zu Joel Agirkum, der vor der letzten Saison meiner Meinung nach auch eine bisschen größere Rolle gespielt hat, ein bisschen präsenter war und der jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, in beiden Testspielen zweimal auf dem Spielbogen stand, aber nicht zum Einsatz kam. Und das ist ja, glaube ich, schon so ein Wink, dass es dann für ihn auch schwierig wird. Ich muss sagen, vielleicht sollte man sich da auf eine Leihe oder einen Verkauf einigen. Das sind so die Punkte, die ich dazu sagen habe, weil ich auch zu dem Spieler nichts weiter sagen kann. Er gehört etatmäßig zu dieser Spielergruppe noch. Und ja, vielleicht findet sich da ja auch in der dritten Liga möglicherweise ein Abnehmer oder im höheren Segment der Regionalliga Nord. Da gibt es ja auch durchaus Mannschaften, die berechtigte Ansprüche auf die dritte Liga anmelden und auch sozusagen um den Aufstieg mitspielen. Ansonsten hätte ich, glaube ich, zu ihm weiter nichts zu sagen. Ich glaube, er ist auch zu Zweitligaminuten irgendwann mal gekommen, aber in der Bundesliga, meine ich, hat er nicht gespielt, ne?
Nee, hat er nicht. Also ich würde da mal weitermachen. Ich habe hier auch stehen. Also ich finde, er hat sich einfach bis jetzt nicht nachhaltig im Profifußball etabliert, ist aber auch schon in Anführungsstrichen 21 Jahre alt. Und dann fragt man sich, wann kommt dieser Step irgendwann mal? Und vielleicht kommt er nicht. Wir können nicht warten, bis ein Junge vielleicht auf Bundesliga-Niveau ist, das er vielleicht nie erreichen wird. Und es ist keine Schande, kein Niveau für die erste Liga zu haben in Deutschland. Und ich fürchte bei Joel Agiekum, weil wir schleppen schon den Abubakar Soumahoro seit Jahren immer wieder durch Laien mit diesem Kader, mit dem wir jetzt ja heute nicht erwähnen, weil er schon bei Mallorca ist mittlerweile. Aber ich würde das nicht ungern mit zwei Menschen machen. Also nicht zwei Spieler, zwei Innenverteidiger mitschleppen, die eigentlich keine Perspektive auf den Kader haben, wenn sie nicht gerade auf einmal explodieren bei ihrer Leihstation. Deswegen habe ich hier eigentlich sogar ehrlich stehen, verkaufen. Nimm das Geld, was du jetzt für ihn kriegst, mit und keine Ahnung, mach vielleicht solche Modelle mit möglicher Rückkaufklausel oder hat man nicht gesehen, das, so wie du es mit Ralf Adam zum Beispiel gemacht hast, fände ich eine spannende Option, aber ich würde ihn nicht mehr im Kader behalten, ehrlicherweise.
Er war ja auch letzte Saison schon verliehen, Viktoria Köln, dritte Liga.
Hat überhaupt nicht
Genau.
funktioniert.
400, knapp 400 Minuten, also nee, kann für ihn nicht das Allergrößte gewesen sein. Ja, sind wir uns, glaube ich, auch einig. Wir gehen beide nicht davon aus, dass man den Namen dann in der nächsten Saison rund um die Bundesliga-Mannschaft des HSV noch hören wird.
Nee.
Ja, und jetzt kommt er, Mario Vuskovic.
Mr. X.
Mr. X. Wir wissen, er kann ab dem 15.11. 2026 grundsätzlich wieder für den HSV spielen, dann ist seine Sperre abgelaufen. Und ja, was wird passieren? Das ist super schwer vorauszusagen. Und ich würde auch, glaube ich, jetzt darauf verzichten, hier eine konkrete Rolle für ihn nennen zu wollen. Wir haben das Trainingsethos von Luca gesehen. Wir haben die Art und Weise gesehen, wie Mario vor seiner Sperre gespielt hat. Das sind alles Dinge, die sind außergewöhnlich gut. Und ja. Wenn er das nach wie vor transportiert, wenn er so fit ist, wie man das immer lesen konnte, dass er offensichtlich sein soll, dann ist das ein Spieler, ich sage das einfach, wie es ist, der kann der Abwehrchef sein. Er kann dieser Faktor sein, der da fehlt, der zwischen Kapi und Jordan steht und sozusagen die nächste 44 beim HSV ist, die einfach ein großes Ausrufezeichen setzt und ein besonderer Spieler ist. Aber du kannst damit nicht planen. Und weil du nicht weißt, wie ein Spieler, der nach 4 Jahren Pause zurückkommt, sich in ein Mannschaftsgefüge einfügen wird. Ich weiß gar nicht mehr, welche Spieler haben noch mit ihm zusammengespielt? Ferro, Muheim, Bakker?
Müssten die drei sein, ja.
Die anderen kennen so diese mehr um Mario und kennen auch die Geschichte sozusagen um ihn. Aber ansonsten wird er sich da auch in diese Mannschaft erstmal neu einleben müssen. Man muss ihn dann mehr oder weniger auch als Neuzugang behandeln. Und ich würde mir so wünschen, dass er Erfolg hat, weil das wäre einfach richtig gut, finde ich. Und auf der anderen Seite, und ich sage es jetzt, du brauchst da trotzdem noch jemanden. Du kannst nicht darauf setzen, dass er dann diese Rolle einnehmen wird. Und du brauchst dort einen Spieler, der neue Abwehrchef sein kann, bevor Mario wieder zurückkommt.
Ja, hast schon vieles Richtiges gesagt zu Mario Vuškovic. Der war halt 4 Jahre raus. Das ist jetzt, wenn man es böse sagen will, ist es ein soziales Experiment im Fußball. Weil die ganze Liga wird da drauf gucken und wird gucken, wie läuft das jetzt. Zum Thema sich in die Gruppe integrieren ist, glaube ich, noch eine Sache wichtig zu erwähnen, nämlich, dass er ab Mitte September schon wieder mittrainieren darf. Das heißt, er hat 2 Monate Zeit, sich auf sein Comeback vorzubereiten, sein Mögliches. Aber du darfst nicht mit ihm planen, du darfst weder mit ihm planen, dass du generell, dass der viele Spiele für dich macht, noch darfst du mit ihm planen, dass er ansatzweise an die Qualität kommt. Das ist alles, das muss alles Bonus sein dieses Jahr. Wenn eine der beiden Sachen schon passiert, wäre das schon krass. Machen wir uns mal ehrlich und sind mal ganz offen hier alle miteinander. Wenn er überhaupt großer Teil des Kaders wird oder Spieltagskaders oder wenn er auch nur ansatzweise an sein Niveau kommt, das ist ja nochmal auf einem ganz anderen Level an wie heftig das wäre und wie unerwartet, dann ja, aber natürlich ist er irgendwo ein ungelöstes Versprechen im Hinterkopf von jedem HSV-Fan. Und jeder HSV-Fan zählt die Tage bis zum 15. November. Und es wird emotional, das wird krachen. Und ich glaube auch, dass der fit ist körperlich. Ich glaube, dass der körperlich in der Lage ist, ein Bundesligaspiel zu bestreiten. Ich weiß halt aber einfach nicht, ich weiß nicht, wie jemand ist, der 4 Jahre kein Profifußball gespielt hat. Das gab es noch nie. So. Es ist wahrscheinlich die längste Sperre, wo ein Verein an einem Spieler einfach festgehalten hat und der dann wieder reingekommen ist. So, es kann funktionieren und wenn es funktioniert, was wir natürlich alle hoffen, dann wird es richtig krass, aber es muss nicht funktionieren und ich glaube, das ist wichtig, dass man den Kader so strukturiert, dass es nicht funktionieren muss, auch Mario selber zuliebe, ehrlicherweise, weil ich habe hier auch stehen, wenn der am Ende dieses Jahr Innenverteidiger 6 oder 7 ist und 2 Spiele macht, ist das trotzdem gut, so, und dann kann man im Sommer gucken, wie es weitergeht. Ich glaube zwar, dass das auch noch weitergeht dann beim HSV, aber dann kann man gucken, was für eine Rolle man ihm vielleicht zumessen kann, dann mit einer gesamten Vorbereitung. Aber den sollte man jetzt behandeln, wie wir Nanja behandeln, wie wir, gut, Ajeko ein schlechtes Beispiel, aber wie wir Luis Lemke behandeln. Der hat 4 Jahre kein Profifußball gespielt. Der ist im Endeffekt geresettet. Und jetzt muss man gucken, was man kriegt. Ich glaube, das ist so das, wo ich es jetzt zusammenfassen kann, ehrlicherweise.
Ja, also ich höre raus, du drückst dich auch so ein bisschen von einer konkreten Rolle. Es ist ja auch nicht möglich. Also beim HSV passiert jetzt wieder mal etwas, was sonst noch nie irgendwo anders passiert ist. Es geht hier nicht normal zu, grundsätzlich nicht. Und auch um Mario Vuškovic nicht. Und trotzdem freue ich mich auf seinen Comeback, das sage ich ganz ehrlich.
Ja, ich mich auch. Ich glaube, jeder.
Was machen wir jetzt aus dieser Gruppe? Ich finde es schwierig, muss ich sagen. Und so richtig zufrieden bin ich auch mit dieser Aufstellung nicht. Nee. Du brauchst, das haben wir ja auch bei unseren Profilen, die wir mal so ein bisschen lose erarbeitet haben, schon rausgearbeitet, du brauchst auf jeden Fall noch einen neuen Abwehrchef, jemand, der zumindest ansatzweise Luka Vuškovic beerbt. Und dieser Spieler ist noch nicht da. Und ehrlicherweise muss man sagen, dass auch so der der zweite Anzug auch noch ein bisschen eng ist. Also, Tim, ich stelle mal die These in den Raum, du brauchst nicht noch einen Innenverteidiger, du brauchst eigentlich noch zwei.
Ja, passt, habe ich hier auch so stehen.
Ja, also das wäre, du kannst mit Kapi und Jordan auf jeden Fall arbeiten, würde ich sagen.
Ja, den kann man total. In die Saison
gehen. Und ansonsten brauchst du da aber noch Leute.
Ja, ich habe hier auch stehen, du hast zwei klare Spieler mit Bundesliga-Niveau. Ich finde, Jordan hat das trotzdem auch, auch wenn der mal wackelige Momente hat, aber Jordan hat overall Bundesliga-Niveau, Kapi sowieso. Ja. Es fehlt der Dritte, weil du einfach mit drei Innenverteidigern spielst. Du brauchst einen Dritten und du brauchst vor allem eigentlich den Wichtigsten, nämlich den Zentralen, den Abwehrchef, mehr oder weniger. Die Optionen von der Bank sind halt da, aber es sind halt eigentlich nur Optionen und eigentlich sind sie sportlich auch eher so lala. So, du bist eher Fan von El Fadli, ich bin eher Fan von Omari, aber wir sind uns beide einig, dass keiner von den beiden sollte der Stammspieler sein über die Saison. So, dann hast du einen Mario, haben wir jetzt lange und breit gekaut, den du einfach unter dem Prädikat Wundertüte abtun kannst, mit dem du also nicht planen sollst und darfst und musst, und wo ist, was ich auch nicht glaube übrigens, dass das Costa und Polzin machen. So. Und dann hast du noch so ein paar junge Spieler, wo du halt auch nicht weißt, was die bringen und ob die überhaupt wirklich nennenswert auf Spielzeit kommen. Das heißt, ich hätte gern einen klaren Startelf-Spieler, da haben wir ja drüber gesprochen. Und dann hätte ich gern diesen ganz klaren Nummer 4 Innenverteidiger, auf den wir beide uns einigen können. Also, dass wir nicht uns jetzt diskutieren müssen, ob es jetzt El Fadli er ist oder er Omari, sondern dass wir sagen, es ist der. Und der ist definitiv die Nummer 4. Und wenn sich da eine Chance auftut, sei es durch eine Leihe, sei es durch einen billigen Kauf, sei es vielleicht auch durch einen ablösefreien Spieler, würde ich da drauf gehen als HSV.
Ja, und ehrlicherweise sollte das auch jemand sein, der diese ZIV und dann möglicherweise noch eine der Seitenpositionen beides bedienen kann, ne? Ja. Damit du halt auch dann nochmal rotieren kannst.
Voll.
Ich glaube, Jordan hat auf beiden Seiten gespielt, Jordan hat auch in der Mitte gespielt und hat es gut gemacht gegen Mainz.
Ja.
Das heißt, da, du hast schon ein bisschen Spielraum, aber es wäre besser, wenn das nicht einer ist, der nur in der Mitte spielen kann. Also ist schon undankbare Aufgabe, da jetzt doch die passenden Profile zu bedienen.
Ja, absolut. Ich glaube, so kann man es. Unterm Strich ist das halt eine Gruppe, wo wir halt sagen würden, die ist halt vielleicht zu einem Viertel Bundesliga ready. Ich glaube, für die neue Saison. Ich glaube, da wirst du mir nicht widersprechen, oder?
Nee, und also das Testspiel wäre uns jetzt relativ schnell abgefrühstückt, aber die Ecken zum Beispiel wurden, glaube ich, mehrheitlich von Offensivspielern geklärt, ja, im Spiel gegen Heidenheim. Paulsen, Adelin hat auch einmal gerettet. Da merkst du auch, da fehlt irgendwie so der Herr der Lüfte, wie Vuskovic es war.
Ja, ich habe dir ja vorm Spiel geschrieben, wäre ja ein nettes Spiel, um mal mit Patrick Meinker ein bisschen zu quatschen vielleicht. Und witzigerweise schalte ich ein und sehe, wie Merlin Polzin vorm Spiel mit Patrick Meinker quatscht. Also vielleicht der als, entweder als dieser klare Chef oder halt als diese Nummer 4. Fände ich den spannend, aber das ist was für Zukunft, das brauchen wir nicht jetzt diskutieren, aber das ist einfach ein Name, den ich jetzt hier mal ins weite Rund werfen möchte. Weil das wäre so jemand, weil der hat das gemacht, deswegen komme ich drauf. Bei Heidenheim, die zwei, drei Ecken, die wir hatten, wurden alle rausgeköpft von Patrick Meinker, als er noch gespielt hat. So, ne? Und auch der Freistoß übrigens, kurz vor der Pause aus dem Halbfeld, der war auch geklärt von Meinker. Und da, ich meine, als ZIV brauchst du ja nicht den Spieler, der mit nach vorne geht. Dafür haben wir Kapi und du brauchst auch nicht den Spieler, der linksfüßig ist. Dafür haben wir Torunariga und du brauchst auch niemanden, der irgendwie jetzt das Spiel ankurbelt. Du brauchst einfach jemanden, der in der Mitte die Abwehr zusammenhält und Bälle rausschädelt. Das ist erstmal so die Hauptbeschreibung. Und da findest du wen, da bin ich ziemlich sicher. Aber ich finde es auch richtig, dass du sagst, dass der Ersatz, den du vielleicht dann noch potenziell holst, oder den wir beide gerne hätten, dass das eher so ein Schweizer Taschenmesserspieler sein muss, der mehrere Positionen begleiten kann. Und dann fände ich die Gruppe gut. Ich glaube, das kann man dann sagen, wenn du einen klaren Abwehrchef findest oder jemals einen, der klar ZIV spielen kann, plus einen besseren Backup noch holst und dann noch Omari und El Fadli hast. Und bei Mario gucken wir mal. Und bei Nanja. Mit diesen 8 Spielern kannst du fast schon wieder einen verleihen mit Nanja. So, da finde ich, 7 bis 8 Spieler ist eine gute Truppe. Ich glaube, da kannst du gut mitarbeiten.
Absolut, aber wir halten jetzt erstmal auch im Vergleich zu der Torhüter-Position fest. Heute, Stand 25. Juli, ist diese Spielergruppe für uns noch nicht Bundesliga-tauglich.
Nee, da muss man ganz klar den Stempel drauf drücken. Das ist so. Wir werden sehen, was bis zum Saisonstart in Verl, mehr oder weniger Pflichtspielsaisonstart, passiert.
Es wird ja noch was passieren. So die letzten Wochen oder letzten Tage geben ja Hoffnung, dass da auch Bewegung ist. Und ich denke auch, dass all diese Dinge, die wir jetzt hier besprochen haben, werden ja auch den Verantwortlichen bekannt und nicht unverborgen geblieben sein. Und deswegen, wir sind da gute Hoffnung, dass da auch die passenden Spieler kommen werden, die dem HSV weiterhelfen.
Yes. Gut, dann haben wir es für diese Woche. Nächste Woche steht dann das Volksparkfest an gegen einen sehr hochqualitativen Gegner mit dem FC Everton. Das wird sehr spannend sein, finde ich, zu sehen, wie der HSV sich gegen die schlägt, wie weit der HSV auch schon ist. Das wird eine gute Standortbestimmung gegen ein sehr gutes Premier League-Team. Und wir sind auch gespannt, was vielleicht dann bis dahin wieder für neue Transfers gekommen sind, weil jetzt hatten wir es immer, dass wir neue Transfers besprechen konnten. Wir hoffen natürlich, dass sich diese Streak fortsetzt. Ja, Bent, wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich sagen, gönnen wir den Zuhörern die Sonne draußen und gönnen uns beiden heute noch die Sonne da draußen. Und würde sagen, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Bent Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover. Ein offizieller Fanclub des HSV.
Jahrelang wurde Diego Forlan als chancentot verspottet. In England machten sich die Fans sogar mit T-Shirts über ihn lustig. Aber wenige Jahre später ist ausgerechnet er der beste Spieler der WM 2010, schießt 5 Tore und kriegt den goldenen Ball, obwohl Uruguay nur Vierter wird. Wie schaffte ein Stürmer, den viele schon abgeschrieben hatten, den größten Sommer seiner Karriere? Warum kam ihm ausgerechnet der berüchtigte Jabulani-Ball entgegen? Und weshalb erinnert sich die Fußballwelt bis heute an Diego Forlan, obwohl er nie Weltmeister wurde? Die Geschichte eines Mannes, der bewies, man muss keine WM gewinnen, um zur WM-Legende zu werden. Jetzt bei den 100 Fußballlegenden.